Herzlich willkommen zum IT Agile Podcast mit again Konstantin Diener. Mein Name ist Stefan Ruck und ich versuche durch möglichst schlaue Fragen durch den Podcast zu führen und bringe vielleicht die ein oder andere Erfahrung auch mit ein. Erstmal guten Morgen, Konstantin.
Moin Moin.
Ja. Das Thema, das wir uns für heute vorgenommen haben, ist die Migration von Legacy-Produkten. So, wir wollen erstmal fokussieren auf, man hat ein echtes Produkt, zum Beispiel eine Branchenlösung, die ist in die Jahre gekommen und jetzt will man das mal so richtig neu machen und diesmal viel besser. Gucken dann hinterher, ob man aus diesem Spezialfall vielleicht auch noch generelle Learnings ableiten kann für andere Software-Systeme, wenn beispielsweise eine Versicherung die Schadensfallbearbeitung neu machen möchte. Aber lass uns erstmal bei diesem Branchenthema bleiben, Konstantin.
Genau, und was mich immer wieder überrascht ist, wie viele gute Branchensoftware wir tatsächlich in Deutschland haben. Also vom Mittelstand für den Mittelstand. Und oft ist es ja so gewesen, dass jemand sehr stark inhaltlich in dem Thema drin steckte. Ich habe es letztens mir wieder ins Gedächtnis gerufen, als ich Anfang der 90er Jahre zur Softwareentwicklung gekommen bin. Da war das ein Vater von einem meiner Mitschüler, der eine Computer-AG in der Schule gemacht hatte. Und der hatte ein EDV-Entwicklungsbüro. Sowas gibt es ja heute auch eher weniger noch. Und der war auch sehr stark mit Leuten verbandelt, die Branchensoftware entwickelt haben. Der Nachbar meiner Eltern hat auch Branchensoftware irgendwie in der Automobilindustrie für ganz wilde, spitze Anwendungsfälle gemacht. Und vor ein paar Wochen durfte ich bei uns in der Region bei einem Branchensoftwarehersteller zu Gast sein. Die machen Medikamentenzulassungsdokumentationssoftware.
Und was für ein schönes Wort.
Das ist ein wunderbares deutsches Wort.
Ne? Medikamentenzulassungsdokumentationssoftware.
Genau. So, und gibt es oft Branchensoftware, die vielleicht für den Normalsterblichen unter uns gar nicht im ersten Moment so erkenntlich sind. Ich habe letztens wieder mit einem Branchensoftwarehersteller gesprochen fürs Baugewerbe und wir haben da unglaublich viel und meist ist in der Vergangenheit da eben was entstanden, noch so in den Zeiten, wo man mit Delphi irgendwas gebaut hat. Man hatte irgendwie ein gutes Branchenwissen und sagt, ja, da muss doch jemand was tun, das kann man doch nicht mit Zettel und Papier machen. Da muss es doch eine ordentliche Softwarelösung für geben. Und dann hat man halt mit Delphi oder Visual Basic oder sowas eine entsprechende Branchensoftware gebaut, die dann weiterentwickelt, vielleicht im Microsoft-Universum irgendwie dann noch den Migrationspfad zu .NET hinbekommen, aber stellt dann fest, dass diese Branchensoftware doch jetzt langsam in die Jahre gekommen ist und mit dem, was die Kunden so an Erwartungen an moderne Software-Systeme haben, nicht mehr unbedingt Schritt halten kann.
Mhm. Ja. Ich habe in meiner Historie übrigens auch relativ viel mit so Branchensoftware zu tun gehabt. Das fällt mir jetzt gerade wieder auf, wo du das erwähnt hast. Ich habe als Student an der Branchensoftware für Tischler gearbeitet. Das ist auch toll, also weil die meisten Tischlereien sehr klein sind.
Ja.
Dann an eine für Schulen, für Inventarverwaltung und für die, was war denn das andere? Habe ich schon wieder vergessen. Und Unterrichtspläne sind das nicht.
Schulpläne. Vertretungspläne.
Also welcher
Stundenpläne
Lehrer?
Stundenpläne und Vertretungspläne.
Genau, Schulpläne und dann Vertretungspläne. Das ist ja auch an Komplexität kaum zu überbieten, was man da bauen muss. Genau, dann habe ich an einer sehr lange auch oder mehrere Jahre an einer Software in COBOL für so ein Warenwirtschaftssystem mit Fokus auf chemische Produktion gearbeitet, von dann KMUs. War beteiligt an der Software, die war aber eben nicht über so eine Delphi-Geschichte entstanden, sondern die war in C entwickelt, Software fürs Baunebengewerbe. Also für die, die nicht eigentlich die Gebäude bauen, aber dann Bautischler beispielsweise. Mhm. Ja, okay, also es scheint sehr viel. Also wenn wir beide schon so viel Erfahrung mitbringen, muss es davon tatsächlich unfassbar viel
und,
geben.
Ich habe tatsächlich auf einer Messe auch mal mit jemandem an einem Stand bei uns gesprochen und der sagte, die haben keine Branchensoftware, aber die haben sich ihr eigenes ERP-System geschrieben. Und ich meine, früher, als wir angefangen haben mit dieser Softwareentwicklung, Stefan, war das ja gang und gäbe, dass hieß das vielleicht im Zweifel noch nicht mal ERP-System, sondern die haben sich halt eine Software gebaut, um ihren Laden durchzuorganisieren. Und der sagte, sie machen eine Besaumung für Autositze zum Beispiel. Also, und haben so eine spezielle Anforderung an ihr ERP-System, dass eine Standardsoftware ihnen dabei nicht viel hilft, also haben sie sich ihr eigenes geschrieben. Ja? Und die sind sozusagen schon in ihrem Markt super spitz und haben dann für ihren super spitzen Anwendungsfall sich auch noch eine Software geschrieben. Und das gibt auch so ein bisschen den Ausblick zu dem, was du schon für weiter hinten raus in der Folge gesagt hast, dass es natürlich nicht nur Branchensoftware gibt, die tatsächlich für Kunden angeboten wird, sondern dass es Branchen gibt, die so spitz in ihrem Offering sind, dass die sich selber Branchensoftware schreiben müssen, weil es am Markt einfach nichts Passendes gibt.
Ja, oder die Anpassung viel teurer wäre, als es selber zu bauen, ne?
Genau, und man ja mit jeder Softwareversion dieser Standardsoftware im Zweifel die Anpassung zumindest nachziehen muss.
Ja. Okay. So, und wie du gesagt hast, jetzt kommt solche Software auch in die Jahre, also manchmal vielleicht auch relativ schnell, weil es im Grunde angefangen hat als ich bastel mal was in Visual Basic zusammen. Manchmal dauert es ein bisschen länger, weil man das gleich in Anführungsstrichen in einer, das klingt so abwertend, ne? Aber in einer richtigen Programmiersprache geschrieben hat, wenn man dann COBOL als richtige Programmiersprache begreifen möchte. Aber auch dann kommt natürlich irgendwann der Zeitpunkt, wo irgendwas nicht mehr so geil passt. In dem COBOL-Beispiel war es übrigens, und in dem C-Beispiel auch, war ein Treiber die Benutzungsoberfläche. Also weil beides Character-based war und das in der Softwarestruktur und Architektur nicht mehr irgendwie machbar erschien, da jetzt eine grafische Benutzungsoberfläche draufzusetzen.
Also das ist sehr oft einer der Treiber. Und das ist das ja auch, was ich gesagt habe, dass die Kundenwünsche sich weiterentwickeln und die Kunden zum Beispiel gewöhnt sind, dass man heutzutage Webanwendungen hat, dass man zum Beispiel die Software sogar mieten kann. Und wenn wir dann von einer, sagen wir mal, Desktop-basierten Windows-Anwendung kommen, so wie zum Beispiel es mit Delphi über lange Jahre super war, oder vielleicht sogar Client-Server, da war Delphi ja auch relativ stark, oder auch Visual Basic oder ähnliche Technologien. Und jetzt kommen die Kunden aber immer häufiger und erwarten diese modernen Web-Oberflächen, die quasi Rich Clients im Browser sind. Und je öfter diese Nachfragen kommen und je öfter dieser Wunsch kommt, desto stärker wird natürlich auch der Druck bei diesem Standard-Software-Hersteller, bei diesem Branchensoftware-Hersteller, da jetzt mal was zu tun. Und es ist auch meist völlig klar, dass das nicht ein, wir spielen eine neue API-Version ein oder sowas ist, sondern da muss man schon großflächiger ran an diese Software, weil das meist ein kompletter Technologiewechsel ist.
Genau. Also dann kommt man irgendwann zu der Schlussfolgerung, so jetzt machen wir es mal richtig neu. So, hoffentlich hat man auch ein bisschen Geld auf dem Konto, in der Kriegskasse, um das zu finanzieren. Und jetzt kommt man natürlich ganz schnell auf die Idee zu sagen, okay, dann lass uns das doch mal als so richtig geiles Grüne-Wiese-Projekt starten. Ne? Also wir werfen alles weg und schreiben es komplett neu. Und wenn wir fertig sind, dann gehen wir damit an den Markt.
So. Genau.
Hört sich vielleicht geiler an, als es ist, oder?
Ja, das also es fängt schon damit an, was heißt denn fertig? Denn ich habe selten solche Initiativen zum Erfolg führen sehen. Meist ist das, also gibt es kein wirkliches Ergebnis, sondern es dauert sehr lange und man, also es heißt oft Rewrite dann das, was die Firmen machen. Und es dauert sehr lange und es kommt aber nicht zu dem Punkt, den du beschrieben hast, so jetzt gehen wir damit an den Markt. Weil sich in der Technologie wieder was ändert, weil einem fachlich was auffällt, was man jetzt noch cooler und was man noch besser und so weiter und so fort. Und das hat natürlich auch mit dem Druck der Kunden zu tun. Das sehen wir jetzt gerade wieder bei einem Kunden, den wir aktuell betreuen. Die haben ein Altsystem, die machen, sind schon relativ weit mit ihrem neuen System, sind damit schon am Markt. Aber viele der Bestandskunden sagen halt, diese eine Funktion, die es im Altsystem gibt, die fehlt mir da drüben noch. Wenn ihr die eingebaut habt, dann würde ich langsam anfangen zu migrieren wahrscheinlich. Ob das dann wirklich so ist, sei mal dahingestellt. Aber das sind meist sehr langwierige, sehr kräfteraubende Unterfangen, weil die auch kein konkretes Ziel haben. So wie du hast es jetzt sehr schön beschrieben, aber das mag global galaktisch so gut klingen, aber im Detail stellt sich dann immer die Frage, was fangen wir denn jetzt zum Beispiel mit dieser Funktion hier an? Oder was machen wir denn hiermit? Oder wie migrieren wir denn das? Oder in welcher Reihenfolge? Und müssen wir wirklich alles in diesem Rewrite neu geschrieben haben, bevor wir wirklich an den Markt gehen können? Und was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass diese Branchensoftware-Systeme, über die wir hier reden, vor 20, 30 Jahren gestartet haben. Da waren die Leute, die das entwickelt haben, so im besten Mannesalter. Es waren meist Männer, ja, oder im besten Damenalter. Das heißt, von denen sind jetzt der eine oder die andere auch schon in Ruhestand gegangen. Das heißt, wenn man so ein Rewrite macht, muss man auch erstmal wieder verstehen, was bestimmte Funktionen in dieser Standardsoftware, in dieser Branchensoftware überhaupt tun. Also so ein, hey, wir bauen das jetzt nochmal neu da drüben mit der anderen Technologie und vielleicht einem anderen Team, das ist gar nicht so einfach, weil man ja erstmal verstehen muss, was da drin ist und die Know-how-Träger gar nicht mehr im Unternehmen sind, möglicherweise. Und auf der anderen Seite, wenn man das mit einem neuen Team macht, auf der anderen Seite, wenn man sagt, okay, die Leute sind noch hier, wir machen jetzt eine völlig neue Technologie mit dem bestehenden Team, wissen wir beide auch, dass das auch zu lustigen Effekten führen kann, weil natürlich ein Team, was jetzt seit 20, 30 Jahren zum Beispiel in Visual Basic Anwendungen entwickelt hat und soll jetzt auf einmal mit Node.js im Backend und Express und dann irgendwie im Frontend mit Angular oder React oder sowas eine Anwendung bauen, das ist ja eine völlig neue Welt. Und das, da wissen wir beide, da kommt dann so eine menschlich-psychologische Komponente dazu. Da fragt sich dann der ein oder andere aus dem bestehenden Team auch, das ist doch alles noch gut, was wir damals gebaut haben. Und das war viel, viel einfacher, was zum Teil mit Delphi auch gar nicht so falsch ist, ja, als jetzt in diesen verteilten Architekturen und Session-Handling und bla 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 und State-Handling im Browser und sowas. Warum müssen wir das denn eigentlich alles machen? Also man hat so eine permanente Diskussion von wegen, wohin soll das eigentlich führen? Wozu ist das eigentlich gut?
Okay. Und was waren so Strategien, die die Erfolgswahrscheinlichkeit erhöhen, also die besser funktionieren, als sich jetzt einfach hinzusetzen, wir bauen alles komplett neu auf der grünen Wiese?
Also was ich schon regelmäßig gesehen habe, ist dann als erstes mal an die bestehende Anwendung dran zu gehen und mit einer Produktmanagement-Brille, muss ich als Produktmanagement-Nerd natürlich wieder sagen, und sich mal anzugucken, ob die Probleme, die man für die Kunden löst, immer noch dieselben sind. Ja? Oder ob es zusätzliche Probleme gibt oder ob manche Probleme vielleicht einfach weggefallen sind. Ja? Ich kann mir vorstellen, dass es in manchen dieser Branchen Systeme auch noch Funktionen gibt, die aus einer Vor-Euro-Ära sind und dafür noch haufenweise toter Code in diesen Anwendungen rumliegt, wenn man international in Europa Geschäft gemacht hat und in 25.000 Währungen umrechnen musste und das heute einfach nicht mehr muss. Ja? Oder andere Funktionen der Art, wo es die Kundenprobleme dazu nicht mehr gibt. So, und jetzt kann man natürlich hingehen und sich den Code angucken. Also was ich auf jeden Fall immer machen würde, ist, wie bei jedem Umzug, zu sagen, schmeiße ich das weg oder packe ich das in eine Umzugskiste? Oder packe ich das in die Kiste, wo ich jetzt noch nicht ganz sicher bin und mir auf der anderen Seite nochmal angucke, ob ich das wirklich noch brauche? Ja? Also Das würde ich auf jeden Fall machen und dann mit Produktmanagement-Techniken drangehen. Das ist so die nächste Stufe und eigentlich nicht von dem, was ich schon habe an Code zu kommen, sondern zu gucken, welche Probleme habe ich seinerzeit für die Kunden gelöst oder mit meiner bisherigen Version. Welche Probleme möchte ich zukünftig für die Kunden lösen? Und da kann es zum Beispiel sein, dass man auch erstmal ein Produkt lanciert, was eine andere Zielgruppe adressiert, also was nur ein Ausschnitt beispielsweise des bisherigen tut, sodass man einen kleinen Kern hat, mit dem man schon an den Markt gehen kann, also aus dem großen Problemraum, den man vorher für die Kunden gelöst hat, jetzt in der Software-as-a-Service-Geschichte einen Ausschnitt dafür zu lösen, beispielsweise. Du hast jetzt gerade angesprochen, Tischlereien. Vielleicht hatte ich eine Lösung, die für alle möglichen Größen von Tischlereien funktioniert hat. Und ab einer bestimmten Größe haben die Sonderprobleme. Dann müssen die auch irgendwelche, weil die Auftragsfertigung möglicherweise machen, ich kenne mich damit nicht so aus, aber dann wie üblich heutzutage vielleicht auch irgendwelche Konstruktionszeichnungen, CAD, und dann müssen die das importieren können und bla bla bla. Aber dass zum Beispiel eine kleine Tischlerei überhaupt nicht interessiert. Die machen Abrechnungen, die machen Materialeinkauf und so weiter und so fort. Das müssen die abdecken. Und die haben jetzt ein Material, was auch nicht unendlich lange haltbar ist und nicht durch Rumstehen nicht unbedingt besser wird oder sowas. Also, dass man einen kleinen Kern rausschält und sagt, wir machen jetzt erstmal den Teil der Lösung mit der geringsten Komplexität, wo wir den größten Anteil unserer Kunden bedienen können. Was haben die denn heute für Probleme? Und das heißt eben auch, wieder mit seinen Kunden in Interaktion zu treten, was vielleicht die letzten 5 bis 10 Jahre auch ein bisschen eingeschlafen ist, weil die ja artig immer ihre Rechnung bezahlt haben und man davon ausgegangen ist, solange sie sich nicht beschweren, wird die Lösung schon passen. Also jetzt wieder stärker in den Austausch zu gehen und zu sagen, was sind denn die dringendsten Probleme, die heute haben? Vielleicht Probleme, die wir bis heute nie gelöst hatten, wie diese ganze Lieferketten-Thematik, wo kommen die Materialien her? Ist da ein grüner Stempel drauf, was Lieferketten angeht und sowas, was wir bisher nie gelöst hatten? Aber das jetzt für die zu lösen, was ein absoluter Kopfschmerzpunkt für kleine Tischlereien beispielsweise sein kann.
Genau, ich finde da immer die Frage total spannend, wenn man einfach sagt, von den Kunden, die wir haben, welcher ist der, der die geringsten Ansprüche hat? Und wenn wir nur für den was bauen würden, wie groß wäre das dann? Also das heißt ja immer noch nicht, dass man das unbedingt machen muss, weil vielleicht gibt es von denen so wenige, dass sich das nicht rechnet. Aber es würde mindestens mal so gedanklich die Tür öffnen in Richtung MVP. Also wie klein können wir denn hier werden, bevor wir das erste Mal an den Markt gehen? Weil das Größte, also was ich immer gesehen habe, ist, dass diese kompletten Rewrites so für 3 bis 4 Jahre angesetzt waren. Und dann locker das Doppelte, manchmal mehr gedauert haben.
Also wenn sie überhaupt zu einem Ende kamen.
Ja, genau. Und häufig ist es dann mehr als das Doppelte und dann ist irgendwann das Geld oder die Energie alle und dann bricht man das Ganze ab. Und deswegen glaube ich, ist tatsächlich, wie du ja auch sagst, ein extrem wichtiger Punkt. Wie kriegt man das Neue, was man da macht, so zugeschnitten, dass man sehr schnell an den Markt geht, um Dinge zu validieren, Risiken zu minimieren und idealerweise auch schon Geld zu verdienen damit, ne?
Genau. Und im Optimalfall schafft man sich vielleicht sogar mit dem Rewrite erstmal eine neue Kundengruppe, die man bisher gar nicht so stark beackert hat. Und es ist gar nicht das primäre Ziel, von Tag 1 an seinen bisherigen Kundenstamm zu kannibalisieren, sondern wir fangen erstmal in einer anderen Ecke an und machen das dann größer. Und was glaube ich auch ganz wichtig ist, ist dieses man einfach nach Zahlen zu arbeiten, weil sonst, das merke ich bei Kunden auch immer wieder, die so aus diesem Branchensoftware-Bereich kommen, sonst fällt irgendjemandem am Tisch immer bei jedem Feature oder bei jeder Diskussion immer mindestens ein Kunde ein, der dann aber unglücklich wäre. Und so wird man keine sinnvolle Priorisierung machen können, sondern die wird man nur machen können, dass man bei jeder Diskussion weiß, okay, was hängt denn da betriebswirtschaftlich dran? Ja, aber wenn wir das machen, dann wird der Stefan Rook von der Rook KG, der wird total traurig darüber sein. Ja, der Stefan Rook, der bezahlt aber auch im Jahr dafür 25 Euro. Ja? und macht ständig irgendwelche Supportfälle auf. Wollen wir das wirklich jetzt priorisieren, weil dann der Stefan Rook unzufrieden ist? Also immer zu gucken, wo du gesagt hast, welche sind denn die genügsamsten Kunden, na, und wo hängt denn auch das meiste Geld dran und nicht hier noch für den die Sonderlocke und hier für den die Sonderlocke und hier für den die Sonderlocke. Das kann man ja immer noch machen, aber später, sonst wird man nie irgendwie zu einer Roadmap kommen, die einen zügig zu Umsatz mit dem Rewrite-Produkt führt.
Deswegen, was ich da raushöre, ist auch ein Wandel der Sichtweise oder vielleicht sogar der Identität, weil man dann ja sagt, unser Hauptasset sind unsere Kundenbeziehungen und unsere Kenntnis ihrer Probleme. Und das Hauptasset ist nicht das existierende Stück Software, das irgendwo bei uns in der Organisation existiert, ne?
Ja, so würde ich das auch sehen. Wobei man dazu sagen muss, dass das eine Langzeitbetrachtung ist. Denn oft sind in den letzten, so wie ich vorhin meinte, 5 bis 10 Jahren, ist diese intensive Kundenbeziehung bei dem einen oder anderen Branchensoftwarehersteller eingeschlafen. Man lebt so nebeneinander her, der Kunde bezahlt Geld und die Lösung ist immer noch 80% cool oder so. Sie ist halt ein bisschen in die Jahre gekommen und wirkt ein bisschen aus der Zeit gefallen, wenn man sie mit anderen Software-Systemen vergleicht, die man sonst so auf dem Rechner hat oder die man sonst so benutzt. Aber eigentlich ist es noch okay. Und viel miteinander geredet hat man auch nicht mehr. Aber das ist jetzt wieder was. Wir haben doch eigentlich dieses ganze Branchen-Know-how. Wir wissen, wie die Branche tickt, aber wir müssen wieder mehr in unsere Kundenbeziehung investieren und verstehen, was sind tatsächlich die Probleme unserer Kunden, wo setzen wir an, was sind denn dringendste Punkte. Und das ist unser Asset, dass wir dieses Netzwerk haben, dass wir diese bestehende Kundenbasis haben und dass wir eigentlich aus der Historie ganz gut verstehen, was deren Sorgen und Nöte sind.
Okay, das heißt, eigentlich haben wir jetzt schon so ein bisschen so 2 Strategien. Also das eine war ja einfach zu gucken, bei den existierenden Kunden, auf wen fokussieren wir zuerst, um eine kurze Time-to-Marketing zu kriegen. Das zweite, was du angesprochen hast, war, wir könnten ja auch gucken, was ist mit Kunden, die wir bisher noch gar nicht haben oder mit Problemen, die unsere Kunden haben, die wir bisher gar nicht adressieren.
Genau.
Und was ist mit so einer eher technischen Sichtweise? Also, dass man sagt, wir bauen das neue Produkt quasi schrittweise und verbinden die bereits entwickelten neuen Komponenten mit dem Altprodukt, einfach um schneller an den Markt gehen zu können.
Auf jeden Fall eine zielführende Geschichte, aber auch da wieder klingt in der Theorie total einleuchtend, sollte man so machen, und in der Praxis nicht immer so einfach. Wir reden hier zum Teil über Technologie-Stacks, die in sich relativ abgeschlossen sind. Nehmen wir mal wieder Delphi, ja, das schreibt in irgendeine Datenbank, aber da eine Interaktion hinzukriegen, ja, mit den modernsten Delphi-Versionen, die ich noch kenne, konnte man irgendwelche Soap-Services bauen. Aber dann ist natürlich schnell die Überlegung, wie viel wollen wir denn noch Arbeit reinstecken in unser bestehendes System, um das mit einem neuen schrittweisen Rauslösen zu verknüpfen. Grundsätzlich ist das immer eine gute Idee, nicht dieses Big Bang zu machen. Ich migriere jetzt alles, selbst bei einer Branchensoftwarelösung, die relativ abgehangen ist, bleibt ja die Welt nicht stehen. Dann denkt sich der Gesetzgeber irgendwelche neuen Mehrwertsteuersätze aus. Dann gibt es irgendwelche neuen gesetzlichen Regelungen, die du da einhalten musst. Dann denken sich irgendwo Menschen irgendwo auf dieser Welt neue Zölle aus oder irgendwie sowas, die du in deiner Anwendung reflektieren musst. Also die Welt bleibt ja nicht stehen und das ist dann auch so ein Moving Target. Von daher ist das grundsätzlich natürlich eine gute Idee, das scheibchenweise da rauszuschneiden aus dieser Anwendung. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich immer gucken, wie funktioniert denn die Integration. Weil wir ja hier im Zweifel auch über ganz andere Anwendungsarchitekturen reden, wo wir jetzt nicht eine sauber getrennte Business-Logik-Schicht haben, in der zum Beispiel Validierungen stattfinden, Berechnungen stattfinden, sondern wenn wir wieder Delphi nehmen, dann ist das im Zweifel alles in dem Code, der hinter der UI liegt. Ja, ich drücke auf einen Button und da gibt es eine Methode, die aufgerufen wird, und dann findet die Berechnung statt, und dann wird es in ein Feld eingetragen und so weiter und so fort. Ja. So, das heißt, die Integration, die einzige, die dann einfach ist, ist oft in die Datenbank. Und da bin ich natürlich völlig ohne Schutzmechanismen unterwegs, weil alles das, was die bisherige Anwendung an Validierung, Berechnung und so weiter gemacht hat, oberhalb der Datenbank liegt und ich da aber nicht so einfach rankomme. Oder wenn es noch wilder wird, und damit bin ich aber dann mit meinem neuen Technologie-Stack möglicherweise ein bisschen gehandicapt, oder ich schränke die Migration ein. Es gibt ja auch noch die Software-Systeme, die dann einiges in der Datenbank regeln mit Stored Procedures und sowas. Und dann muss ich halt gucken, wie ich diese Business-Logik irgendwie aus diesen Stored Procedures rausgefräst kriege. Und dann ist auch wieder die Frage, ob die Datenbank der richtige Integrationspunkt ist. Aber grundsätzlich stimme ich dir zu, man sollte irgendwie gucken, dass man möglichst scheibchenweise da was rausschneidet. Ich hatte jetzt gerade auf der We Are Developers auch wieder die Diskussion mit jemandem, die sagte, ja, sie wollten ihren Monolithen zerlegen, und ich sagte, das Einzige, was ich jemals funktionieren gesehen habe, oder die einzige Strategie ist, das Ding scheibchenweise rauszunehmen. Ein kompletter Rewrite und Big Bang, das habe ich nie funktionieren gesehen. Aber es ist eben technisch nicht immer einfach, weil wir da über mehrere Generationen reden, die an Softwareentwicklungspraxis dazwischen liegen.
Ja, also, und die bezüglich der Integration auf der Datenbankebene habe ich durchaus auch erfolgreich gesehen, dass das neue System eine eigene Datenbank hat und dazwischen Daten über Skripte transportiert werden. Das führt natürlich dazu, dass sie eventually consistent heißt das. Also die Daten nicht immer an jeder Stelle synchron sind, aber je nachdem, wie man das schneidet, kann das halt eine sinnvolle Strategie sein, und dann würden diese Probleme nicht auftreten, ne? Also weil dann jeder sein eigener Herr bleibt. Ja.
Da war auf der Konferenz auch ein Vortrag zu, und da ging es genau um dieses quasi ein Replika zu machen oder in moderneren Software-Systemen eben in dem Altsystem ein Event auszulösen, was vom neuen System konsumiert wird und dann dazu führt, dass das neue System seinen Datenstand darauf bringt, den das alte hat. Und sind wir mal ehrlich, wenn wir hier über Branchensoftware reden, die wenigste davon muss jetzt wirklich in jeder Sekunde absolut synchron sein. Sondern da gibt es zum Beispiel einen Rechnungslauf und bis dahin müssen die Daten synchronisiert sein oder sowas. Da ist das auch nicht so wild, dass das eventually consistent ist.
Ja. Genau, und wenn man sowas macht, also egal, ob man das über die Datenbank oder Schnittstellen macht, hast du ja auf jeden Fall eine Herausforderung mit der Benutzungsoberfläche. Also wenn du da eine Modernisierung vornehmen willst und bisher irgendwas Character-basiertes hattest und jetzt sagst du, das neue System soll im Browser laufen, dann kriegst du halt mitunter eigenartige Brüche in der Benutzung, ne?
Ja, das ist auch immer eine Diskussion, wenn wir mit Kunden über solche Migrationen und über solche Neuentwicklungen reden. Das heißt, nein, wir brauchen das ganze UI neu, sonst ist die Umgewöhnung für die Mitarbeiter unserer Kunden viel zu anstrengend. Also sich in zwei Systemen einzuloggen und dann diesen Prozess in dem einen System und jenen Prozess in dem anderen System. Das kann ich schon nachvollziehen. Das führt oft dazu, dass man dann doch alles migrieren will, bevor man es den Kunden zeigt. Tatsächlich kann man sich natürlich überlegen, das ist dann für größere Branchensoftware-Systeme, wenn man mehrere Rollen im Unternehmen hat, ob man sozusagen per Rolle schneidet und eine Rolle kriegt schon ein völlig neues UI und die andere bleibt erstmal im alten. Also gibt's auch Zwischenlösungen. Oder man ist wieder bei dem, hey, wir versuchen erstmal neue Kunden mit so einem neuen Service zu gewinnen, um das, was wir hier veranstalten, zu finanzieren. Und wenn das läuft, nehmen wir sowieso immer mehr darüber und dann können wir irgendwann unseren Bestandskunden anbieten, hey, jetzt sind 80% da drüben, es gibt nur noch so ein paar räudige Admin-Konfigurationsthemen, dafür müsst ihr in die alte Maske rein, jetzt wäre es doch mal Zeit zu migrieren. Und was ich auch festgestellt habe, wenn man es den Leuten überlässt, wir Menschen sind halt doch Gewohnheitstiere, ich benutze selten Outlook, aber wenn ich es benutze, benutze ich immer noch die alte Oberfläche von Outlook. Die alte. Ja. Warum? weil ich an die gewöhnt bin und, was noch viel wichtiger ist, weil ich es kann. Weil Outlook mir die Möglichkeit lässt. Und was ich bei Kunden durchaus gesehen habe, dass die dann irgendwann die Reißleine ziehen, dass die dann ihren Kunden sagen, wir supporten dieses und jenes nur noch bis Ende 2027, dann ist Schluss, oder bis Ende 26 oder so. Und dann sind die Kunden gezwungen. Und natürlich werden sie in diesem Prozess welche verlieren. Da haben natürlich manche Angst davor und sind dann nicht so, greifen dann da nicht so hart durch. Aber natürlich werden sie dann den einen oder anderen in diesem Prozess möglicherweise verlieren. Aber wenn du nicht klar sagst, bis dann und dann muss das erledigt sein, musst du da drüben sein, dann beschäftigen sich die Leute nicht damit. Ah ja, ich habe ja noch Zeit. Und benutzen wie ich dann immer noch Jahre später die alte Maske von Outlook.
Genau, zu dem UI-Thema war mir noch eingefallen. Also dann gibt es halt die Befürchtung, ne, die Benutzer sollen nicht mit zwei unterschiedlichen Benutzungsoberflächentypen arbeiten. Aber wenn wir ehrlich sind, tun die meisten das ja sowieso schon. Ja, also die haben vielleicht nur irgendwas Maskenbasiertes laufen und dann haben die für einen anderen Anwendungsfall so eine Rich Client Desktop Anwendung und für irgendwas anderes selbstgebastelte Excel Makros. Also wahrscheinlich sind die meisten Mitarbeitenden ja sowieso oder Benutzer viel mehr gewohnt auszuhalten als das, was man ihnen da möglicherweise, von dem man glaubt, dass sie das tolerieren würden.
Ne? Naja, plus dann auch noch in der Arbeitswelt der Wechsel zwischen Desktop Anwendungen oder Anwendungen auf dem Desktop-Rechner oder dem Notebook und mobilen Anwendungen. Also wir haben das sowieso ständig. Ich glaube, da ist manchmal auch bei den Anbietern so ein vorauseilender Gehorsam. Nein, das können wir unseren Kunden und deren Mitarbeitern nicht zumuten. Und dann hilft es wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle da doch ein bisschen mutiger zu sein und zu sagen, hey, der und der Teil ist jetzt schon neu. Und für den anderen müsst ihr halt, den ihr wesentlich seltener verwendet, ja, das ist ja auch sowas, an dem man schneiden kann, die Häufigkeit, ja, habe ich Teile des Programms, die jeden Tag benutzt werden, die habe ich jetzt schon neu gemacht, dann habe ich andere Teile, die werden irgendwie einmal im Monat oder unregelmäßig benutzt, die sind halt noch alt, ja, c'est la vie. Ich meine, und da draußen bei Baustellen sind wir es auch gewöhnt, bei irgendwelchen Autobahnbaustellen oder sowas, da sind halt einige Teile schon neu, da können wir schon ganz easy cheesy über das Neue fahren und andere sind noch im Entstehen und wieder andere sind noch in der alten Form. Also dieses Nebeneinander von alt und neu, das kennen wir ja aus dem realen Leben auch.
Genau, das war jetzt so sehr stark die Produktmanagement-Perspektive. Wenn wir mal auf die.
Wobei du Gott sei Dank ja noch ein bisschen Technik auch reingemischt hast.
Ja, genau, da wollte ich jetzt noch mehr reinmischen.
Sehr gut.
Weil es gibt ja durchaus auch Fälle, wo man aus Produktmanagement- oder Unternehmenssicht sagen würde, das ist eigentlich okay, so wie es ist. Ne? Also. Wir lösen die richtigen Probleme, wir wachsen weiter, die Benutzungsoberfläche ist ausreichend aktuell, aber dann die Entwickler aus technischer Sicht sagen, ja, es ist alles wunderbar, aber der Code ist halt unwartbar. So, und dann kriegt es natürlich auch eine Produktmanagement-Komponente, weil die Kosten immer für die Weiterentwicklung extrem steigen.
Korrekt.
So, und dann, das wäre ja dann ein zweiter Treiber für ein Rewrite.
Ja.
Dass man dann sagt, lass uns das mal richtig gut neu machen. So. Und da finde ich ja mindestens die Frage auch interessant und relevant. Was schützt uns denn davor, wenn wir das neu bauen, relativ schnell wieder in die gleiche Situation zu kommen? Also was ist denn die Ursache dafür, dass es überhaupt so gekommen ist, wie es gekommen ist? Und haben wir diese Ursache tatsächlich abgestellt? Sonst investieren wir ja möglicherweise sehr viel Geld, haben vielleicht 2-3 Jahre Ruhe, aber nach 4 Jahren ist es wieder so wie jetzt. Ne?
Ja, also erstmal ist ja so, ich bin ja selbst Softwareentwickler, deswegen darf ich das so ein bisschen abfällig sagen, wenn du einem Softwareentwickler oder einer Softwareentwicklerin System hinhältst, wobei, glaube ich, Softwareentwickler da noch anfälliger sind in meiner persönlichen, ganz persönlich gefärbten Erfahrung, dann ist in den meisten Fällen die Reaktion, oh nee, so kann man das nicht machen, müssen wir alles neu machen. Ja? Mhm. So, und da sprichst du, glaube ich, einen sehr wichtigen Punkt an. Warum müssen wir das denn neu machen? Was hier ist denn genau schlecht daran? Und das eben auch dann in Leitlinien zu übersetzen für eine Neuentwicklung, damit genau das, was du beschreibst, eben nicht passiert, dass man jetzt vorher, ja, das macht heute kein Mensch mehr so. Ja? Also, dass der Rewrite erstens nicht nur dadurch motiviert ist, dass eine jüngere Generation in der Softwareentwicklung sagt, pff, mit den Tools, ey, musst du mich ja zwingen zu. Also, das ist ein simples, ey, wir wollen nur andere Tools haben. Da ist halt auch die Frage, die kann berechtigt sein, denn am Ende muss man ja mit den Leuten arbeiten, die man kriegen kann. Und wenn ich nur Leute kriege, die sagen, fasse ich wieder Greifzange nicht an, was ihr hier habt an Codebase, dann kann das schon ein Treiber sein. Aber dann auch, wie verhindern wir denn, dass wir jetzt nicht die ganze Anwendung oder einen ganzen maßgeblichen Teil Anwendungslogik nicht mehr in Delphi-Masken haben, sondern jetzt in Angular-Services. Ja? Mhm. Und was das Ganze dann irgendwie schwierig macht, wenn wir irgendwie ein Angular-Update machen oder sowas. Also da bist du, da hast du sehr recht mit mal zu gucken, was hat denn dazu geführt? Ja, das war auch, dass man früher Anwendungen zum Teil anders entwickelt hat, als man das heute tut. Und auch natürlich Business-Logik in den Kleinen packen konnte, weil sie da gut aufgehoben war damals und weil es auch nur diesen einen Client gab. Diese eine Art von Clients und nicht noch Mobile Clients und Sprachassistenten und Schnipp und Schnapp und was hast du nicht noch alles gesehen und Uhren und andere Softwaresysteme. Aber dann mal zu überlegen, okay, was ist denn unabhängig von der Technologie und von der Entwicklungsmethodik, die man früher an den Tag gelegt hat, was hat denn dazu geführt, dass wir jetzt in dieser Situation sind und welche Leitlinien geben wir uns, damit das nicht gleich wieder passiert? Also, dass wir dann wieder haufenweise Business-Logik in Angular-Services haben. Das ist durchaus eine wichtige Startvoraussetzung für so einen Rewrite. Und bei so einem Rewrite kann es tatsächlich sein, da habe ich mal ein sehr großes, erfolgreiches Projekt in der Bank damals als Berater gesehen. Die hatten, da ging es rein um eine technische Migration, weil sie gesagt haben, sie wollen von einem proprietären Technologie-Stack, damals wollten sie auf einen Open-Source-Technologie-Stack. Und sie haben gesagt, damit dieses Projekt nicht den absoluten Scope-Creep kriegt und dann auf einmal alle sagen, ja, wenn wir das jetzt sowieso anfassen, dann könnten wir ja auch noch Folgendes, ja, mhm. Und dann franzt das total aus überall und findet auch wieder kein Ende. Die hatten damals die klare Maßgabe, das finde ich bei so einer technischen, rein technisch motivierten Migration, finde ich das eine interessante Überlegung zu sagen, wir machen eine 1:1 Migration. Wir migrieren genau das, was da ist. Und so wie du es beschrieben hast, das Szenario ist ja auch das. Man hat aus Produktmanagement-Sicht drauf geguckt, wir lösen die richtigen Probleme für die Kunden, wir lösen die auch richtig und so weiter und so fort. Aber wir haben eine rein technische Motivation, zum Beispiel der Toolhersteller, der Proprietäre, auf dessen Tools wir aufgebaut haben, hat das abgekündigt. Wir können das nicht mehr weiterverwenden. Dann kann das durchaus sein, dass man ein sehr hartes Regime führt und sagt, wir machen eine 1:1 Migration und Ausnahmen müssen extrem gut begründet werden, warum wir etwas nicht mehr so machen, also inhaltlich nicht mehr. Tatsächlich finde ich diese Art von Migration, und jetzt wird mich vielleicht der eine oder der andere da draußen, die zuhören, steinigen, aber die finde ich einfacher, weil man da nicht so viel sich Gedanken drüber machen muss, wie man die Nutzer an eine neue Art der Anwendung gewöhnt, sondern man kann im Zweifel auch unter der Haube einfach vieles tun, wovon der Nutzer gar nichts mitkriegt, bei so einer rein technischen Migration.
Ja, klar, also es reduziert ja erstmal Komplexität, ne? Weil das, was ja häufig da ist, ist, man möchte das in der neuen Technologie machen, mit der man wenig Erfahrung hat.
Ja.
Dann will man irgendwie eine neue Benutzungsoberfläche haben, mit der man keine Erfahrung hat und die Kunden auch nicht.
Ja.
So, dann will man natürlich alles das bieten, was man vorher konnte, aber das soll noch geiler sein. Also weil man jetzt irgendwie eine noch geilere Idee hat, wie man eigentlich Adressen abbilden kann.
Ja.
Genau. Und dann kann man sich darin total verheddern. Und wenn das irgendwie zu dem, wenn man sagt, es gibt einen primären Case und der ist Technologiemigration im Grunde, dann könnte das natürlich erstmal extrem vereinfachen und man könnte sich dann gegebenenfalls Oberflächengeschichten oder andere Geschichten für danach aufheben, ne? Um dann erstmal sehr fokussiert nur das eine zu machen. Und das könnte, also falls man irgendwo herkommt, wo man Fachlogik von dem Rest einigermaßen getrennt hat. So, und lustigerweise war das tatsächlich in dem COBOL-System so, an dem ich als Student gearbeitet habe. Die hatten, also das Ding war natürlich voller Redundanzen, weil COBOL ganz schwache Abstraktionsmechanismen nur hat, aber innerhalb der sprachlichen Möglichkeiten war das super klar strukturiert und die hatten auch sehr gut die Oberfläche von der Logik getrennt. Und da, glaube ich, könnte ich mir schon, also da könnte ich mir vorstellen, dass wenn man da eine technologische Migration machen will, tatsächlich KI auch helfen kann.
Ja.
Also bei diesem Vibe-Coding-Kram, da bin ich ja nicht so von überzeugt, aber wenn, was das Ding richtig gut konnte, in meinen Experimenten war immer, wenn ich gesagt habe, hier ist Code in Programmiersprache X und ich hätte es gerne in Y, dass er das eigentlich immer hingekriegt hat, inklusive, wenn das prozedural entwickelt wurde und ich wollte es gerne in Lisp haben, dass er die Schleifen endrekursiv umformuliert hat. Also das,
da naja, könnte das ist ja gehen, fast, ne? was du sogar algorithmisch lösen kannst, ne? Aber nochmal zurück zu deinem, man möchte zu viele Sachen auf einmal. In der Beratung hieß es immer, neu, 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 neu wird nicht funktionieren. Also such dir die Neues aus. Und ich meine, du beginnst, glaube ich, also zumindest zu der Zeit, als ich die genossen habe, war das so und ich mache das ähnlich, deine agilen Trainings mit Stacy Landscape. So, und allein die Stacy Landscape zeigt uns ja, warum es nicht eine geile Idee ist, eine neue, unbekannte Technologie und die Kundenprobleme völlig neu zu lösen, gleichzeitig anzugehen. Ja? Und das auch noch at scale. Also das ganze Software-System und nicht, hey, wir machen jetzt einen kleinen Service und damit war tatsächlich ein Kunde von uns, bei dem ist ein großer Rewrite völlig aus dem Ruder gelaufen. Aber er hat sich dann einen kleinen Anwendungsfall rausgesucht und mit einer neuen Technologiebasis diesen kleinen Anwendungsfall, der neu war, also ein Problem, was durch Corona entstanden ist, in der Logistik, hat er dann dieses eine kleine Problem, neue, für ihn neue Problem und für seine Kunden zugegebenermaßen auch ein bisschen neues Problem, gelöst auf einer neuen Technologiebasis, aber sehr überschaubar. In sehr kleinem Rahmen, so dass es eben nicht im Chaos ausgeartet ist, was ja ganz oben in der Ecke bei der Stacy Landscape ist, sondern dass es dann eine überschaubare Komplexität geboten hat. Was dabei bei aller Bescheidenheit wahrscheinlich auch geholfen hat, ist, dass er Leute von uns hatte, die diese Technologie schon einigermaßen gut beherrschen und damit er auf diese einen Dimension in der Stacy Landscape zumindest nicht in den roten Bereich gefahren ist. Und das kann auch immer was sein, wenn man sagt, hey, das hatten wir ja vorhin, unser Core-Asset ist eigentlich nicht diese Software und dass wir Software entwickeln können, sondern unser Core-Asset ist, dass wir diese Kundenbeziehungen haben, dass wir das Verständnis für die Branche der Kunden haben, für deren Probleme haben. Wir wollen das jetzt auf einer neuen Technologiebasis was Neues entwickeln mit diesem Branchenverständnis, dass man gezielt auf einer der Dimensionen dieser Stacy Landscape Risiko rausnimmt, indem man sich zum Beispiel einen externen Partner nimmt, der die Technologie, die man vorhat einzusetzen, schon extrem gut beherrscht. Und, zwinker, zwinker, völlig uneigennützig, wenn der dann auch noch was von Produktmanagement versteht, dann ist es natürlich noch einfacher und man nimmt noch mehr Risiko aus diesem Thema raus. Aber sozusagen seinen Entwicklern, die man im Team hat, eine neue Technologie beizubringen und die Business Cases alle neu zu denken, was man eigentlich tun sollte, das ist ziemlich aufwendig und setzt die Mannschaft ganz schön unter Strom.
Mhm. Ja. Genau. Es gibt tatsächlich, also bei allem, was Sie jetzt besprochen haben, ich habe in meiner Erfahrung ein Gegenbeispiel, wo Big Bang tatsächlich auch funktioniert hat, aber es ist tatsächlich, also, wie lange entwickle ich Software? Seit 1992 für Geld, so, also das ist jetzt 33 Jahre. In 33 Jahren ist das einmal passiert, das einmal gesehen. Und das war eine größere E-Business-Plattform. Und was ich glaube, was zum Erfolg beigetragen hat, war, dass man erstens dafür gesorgt hat, dass in dem Team super gute Leute waren, also die man teilweise auch nur dafür eingestellt hat. Also nicht da, also die sind auch hinterher geblieben, ne? Aber man hat explizit sehr gute Leute besorgt und wahrscheinlich auch sehr viel Geld für die bezahlt.
Ja.
Ist denn bei einem überschaubar kleinen Team geblieben? Also es war irgendwie, es war glaube ich über 10, aber unter 20.
Mhm.
Man hat eine harte Timebox gesetzt und hat gesagt, ihr habt 6 Monate Zeit und hat für die Beteiligten 100% Fokus hergestellt. Er hat gesagt, ihr macht nur das und es gibt für die Fachseite einen Feature Freeze. Und das hat der damalige CTO auch mit sozusagen mit Klauen verteidigt, weil natürlich, also am Anfang sagt die Fachseite, sagt das Business ja kein Ding, verstehen wir. Aber spätestens nach 4 Wochen ist ja irgendwas ganz furchtbar wichtig Dringendes, was unbedingt noch gemacht werden muss. Und das würde dann dazu führen, dass du es doppelt machen musst im Grunde. Und das hat er irgendwie geschafft, vollständig zu unterbinden. Und dann waren sie nach den 6 Monaten nicht hundertprozentig fertig. Also da hing irgendwo im Backend noch irgendwas dran, was sozusagen alten Code aufgerufen hat. Und das war auch noch sehr lange da, aber sie waren so, dass sie nach den 6 Monaten damit live gehen konnten, ne? Und dann mit einer einheitlichen Benutzungsoberfläche. Also finde ich immer noch sehr beeindruckend, dass sie das gebacken gekriegt haben, aber...
Wie lange ist das her?
Das muss so irgendwo im Bereich 2005 bis 2008 passiert sein.
Genau, meine Hypothese ist, dass das, je näher es ans Heute dran rückt, desto unwahrscheinlicher wird das.
Mhm.
Weil natürlich die Veränderungsgeschwindigkeit zugenommen hat. Die Fachbereiche denken sich ja diesen Kram nicht aus. So, hey, jetzt könnten wir eigentlich die IT mal, Softwareentwicklung mal knechten, sondern die haben wirklich Druck durch irgendwelche regulatorischen Anforderungen oder sonst irgendwas. Und die Vernetzung mit umliegenden Systemen hat ja in den letzten 20 Jahren so dermaßen stark zugenommen, durch verkettete Wertschöpfungsketten, wo es dann heißt, das können wir nicht, weil das nicht kann und wir können das vor X nicht umstellen und nach Y schon gar nicht. Und ich glaube, dass das früher noch einfacher war als heute. Aber was, wenn man das ein Stück abstrahiert, das passt ja zu dem Beispiel, was ich aus der Bank mitgebracht habe, wo man gesagt hat, man möchte von der proprietären Technologiebasis weg zu einem reinen Open-Source-Stack und man macht eine, die klare Maßgabe, es ist eine 1:1 Migration. Das ist das Prinzip, was über diesem ganzen Projekt steht. Und es gab ein Gremium aus Technikern und was weiß ich allen, die mussten alle zustimmen, wenn eine Änderung gemacht werden sollte. Also wenn man abwich von diesem 1:1 Migration, wir machen eine reine technische Migration. Und dann sind wir ja wieder bei in diesem Projektmanagement 3- oder 4-Eck, so wie du es auch beschrieben hast, zog ich ein paar Sachen fest. Ja? Also wie beispielsweise, das merken wir auch mit Kunden ja immer wieder, wenn es einen harten Zeitplan gibt, weil der Kunde zum Beispiel Saisongeschäft hat, das hilft so unfassbar bei der Priorisierung. Ja, das können wir alles machen. Also bei einem aktuellen Kunden ist meine Metapher dann immer, dass ich sage, wir sind in diesem Vergnügungspark unterwegs. Wir haben euch versprochen, wir fahren mit jeder der Attraktionen einmal, bevor der Vergnügungspark schließt. Wir können jetzt noch 4-mal mit dieser geilen Achterbahn hier fahren und noch mehr Usability-Späßchen in diese eine Maske einbauen. Dann gilt mein Versprechen aber nicht, dass wenn der Vergnügungspark schließt, wir mit allen Attraktionen einmal gefahren sind. Das kann ich dann einfach nicht mehr garantieren. Ah ja, okay, nee, dann gehen wir jetzt zum nächsten weiter. Ja. Und was, glaube ich, ganz wichtig ist, damit das nicht ausfranst, ist, an bestimmten Stellen die Rahmenbedingungen festzuziehen. Ihr habt eine feste Ihr habt einen festen Zeitrahmen, ihr habt ein festes Team, ihr habt ein festes Budget. Ihr macht ausschließlich eine technische Migration. Wir kümmern uns nur um die wichtigsten 10 Kundenprobleme. Und das hatte ich vorhin noch zu vergessen. Das klingt auch alles wieder so einfach. Nur die meisten von diesen Branchensoftwareherstellern wissen gar nicht, welche der Funktionen in ihrer Software besonders häufig benutzt werden. Also eine der ersten To-Dos meist ist, so ein Tracing einzubauen. So eine Art Google Analytics. Ja, das muss ja nicht irgendwie personalisiert sein, aber mal zu wissen, diese Maske wird 720 Mal die Woche aufgerufen und die da einmal. Und auch nur bei einem einzigen Kunden. Die anderen benutzen die nie. Das wissen die meisten gar nicht, weil die keine Metriken in ihrer Software drin haben. Und das hilft natürlich auch total, um dann wieder die Rahmenbedingungen festzuzurren und zu sagen, diese Maske, die ein einziger Kunde einmal im Monat aufruft, die räumen wir ganz nach hinten. Und diese Maske hier, die 720 Mal die Woche von fast allen Kunden aufgerufen wird, das ist die, um die wir uns als allererstes kümmern. Aber diese Daten muss man oft erstmal besorgen, weil es die meist diese Telemetrie gar nicht gibt in der Anwendung.
Okay. So, jetzt haben wir hier schon fast wieder eine Stunde miteinander geredet. Und haben das Thema, wie sieht es denn aus mit Inhouse-Software, gar nicht so richtig gestreift. Vielleicht ein Thema für einen weiteren Podcast. Wenn wir nochmal versuchen zusammenzufassen, was wir besprochen haben. Wir versuchen das gemeinsam. Ne? Also wir hatten die Probleme der Kunden verstehen, um dann daraus Lösungen zu bauen und nicht einfach sozusagen den Code lesen und versuchen, das nachzubauen, es sei denn, wir entscheiden uns, eine rein technische Migration zu machen. Wir hatten dann als Strategien sowas wie eben erstmal das nur für einen Teil der existierenden Kunden zu bauen, damit wir schneller an den Markt gehen, bis hin zu nur für den anspruchslosesten oder für Kunden, die wir noch gar nicht haben oder Probleme zu lösen, die wir bisher gar nicht lösen für existierende Kunden. Was hatten wir noch?
Fokus? Ich glaube, das, Fokus, ja. Wenn man es, genau, Fokus ist das große Thema, weil so ein Migrations- oder Rewrite-Projekt viel größere Tendenz hat, auszufransen als irgendeine Neuentwicklung, weil man ja eine bestehende Kundenbasis hat, weil man ein bestehendes Entwicklungsteam hat, weil man eine bestehende Codebasis hat. So, und das die größte Gefahr für alle diese Migrations- oder Rewrite-Projekte sind dieses Ausfransen, so dieses, man kommt nie an einer bestimmten Stelle an, wo es man Zustand ist, womit man in den Markt gehen kann oder sowas. Und das der Schlüssel, um das zu vermeiden, ist halt über Rahmenbedingungen festzurren, für Fokus zu sorgen. Rahmenbedingungen festzurren kann sein, wir machen hier eine rein technische Migration, weil wir es müssen, von A nach B und fachlich ändern wir gar nichts. Oder eben das, was du eben beschrieben hast, diese Strategien, aber die dienen immer dafür, Ausfransen zu verhindern, Fokus zu schaffen, indem ich bestimmte Rahmenbedingungen festzurre. Wir müssen in einem halben Jahr es schaffen, wir können ja nicht 4 Jahre für eine erste Version brauchen, wir müssen es in einem halben Jahr schaffen, mit etwas an den Markt zu kommen, was für den Markt interessant ist und ein maßgebliches Problem löst beispielsweise. Zack, sofort habe ich ganz andere Priorisierungsdiskussionen und dieses Ausfransen. Und hier hatten wir aber noch eine Sonderlocke für Rook KG. Die wollen nämlich ihre Preise auch noch so und so berechnet haben. Das fällt jetzt erstmal raus. Die Rook KG darf weiterhin schön in ihrer alten Welt ihre Sonderberechnung haben. Aber das führt uns nicht dazu, dass wir innerhalb von 6 Monaten ein erstes marktfähiges Produkt liefern. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, weil eben dadurch, dass es schon eine Codebasis und Kunden und ein bestehendes Team für diese Software gibt, die Gefahr von diesem Ausfransen und nie fertig werden viel, viel größer ist als bei einer Neuentwicklung.
Mhm. Ja. Okay. Dann vielen Dank für die Diskussion, Konstantin.
Es war mir wieder immer eine Freude.
Ja, und vielleicht machen wir noch weitere Folgen. Wir gucken mal.
Genau.
Macht's gut.